ततः danach Sharasanam Pfeile und Bogen Sanyuga eine Gelegenheit bekommen habt für Shondihi Kriegstaten Adade nahm auf. Übersetzung. Sutta Goswami sagte, während Maharaj Parikshit in der Hauptstadt des Kuru-Reiches residierte, drangen die ersten Merkmale des Zeitalters des Kali in den Herrschaftsbereich seines Staates ein. Als er davon hörte, erfreute ihn dies überhaupt nicht. So bot sich ihm jedoch eine Möglichkeit zu kämpfen. Er nahm also Bogen und Pfeile auf und machte sich zum Kampf bereit. Erläuterung. Die Staatsführung Maharaj Parikshits war so vollkommen, dass er sich friedvoll in seiner Hauptstadt aufhalten konnte. Als er jedoch hörte, dass die Merkmale des Kali-Zeitalters bereits in den Herrschaftsbereich seines Staates eingedrungen waren, gefiel ihm diese Nachricht gar nicht. Was sind die Merkmale des Kali-Zeitalters? Es sind dies: erstens, unzulässige Verbindungen mit Frauen. Zweitens, der Genuss von Fleisch. Drittens, Berauschung. Und viertens, Freude am Glücksspiel. Das Zeitalter des Kali bedeutet wörtlich das Zeitalter des Streites. Und die oben erwähnten vier Merkmale in der menschlichen Gesellschaft sind die Wurzeln aller Arten von Streit. Maharaj Parikshit hörte, dass einige der Menschen im Staat bereits diese Merkmale angenommen hatten, und er wollte sogleich Schritte gegen diese Ursache der Unruhe unternehmen. Dies bedeutet, dass zumindest bis zur Regierung Maharaj Parikshits solche Merkmale im öffentlichen Leben so gut wie unbekannt waren. Und kaum traten sie zum ersten Mal auf, wollte Maharaj Parikshit sie auf der Stelle beseitigen. Die Nachricht behagte ihm nicht sehr, doch sie war ihm in gewisser Hinsicht angenehm, denn sie gab ihm eine Möglichkeit zu kämpfen. Es bestand keine Notwendigkeit, mit kleinen Staaten zu kämpfen. Denn jeder lebte friedlich unter seiner Oberherrschaft. Doch die Kali-Yuga-Schurken gaben seinem Kampfgeist eine Möglichkeit, sich zu entfalten. Schön gesagt. Ein echter Kshatriya-König jubelt, sobald sich ihm die Möglichkeit zum Kampf bietet. Ebenso wie es ein Sportler kaum erwarten kann, wenn ein Wettkampf in Aussicht steht. Niemand sollte einwenden, im Zeitalter des Kali seien solche Merkmale ohnehin vorherbestimmt und es nütze nichts, etwas dagegen zu tun. Wenn dem so wäre, warum hätte Maharaj Parikshit sich dann entschlossen, diese Merkmale zu bekämpfen? Solche Einwände werden von trägen und unglückseligen Menschen vorgebracht. In der Regenzeit ist Regen unvermeidlich. Und doch treffen die Menschen Vorkehrungen, sich zu schützen. In ähnlicher Weise ist es sicher, dass im Zeitalter des Kali die oben erwähnten Merkmale in das gesellschaftliche Leben eindringen. Und doch ist es die Pflicht des Staates, die Bürger vor dem Einfluss der Helfer des Kali-Zeitalters zu beschützen. Maharaj Parikshit wollte die Missetäter, die sich den Merkmalen des Kali ergaben, bestrafen und so die unschuldigen Bürger retten, die durch ein religiöses Leben in ihrem Verhalten reingeblieben waren. Es ist die Pflicht des Königs, solchen Schutz zu gewähren. Maharaj Parikshit handelte völlig richtig, als er sich zum Kampf rüstete. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shivate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavari Raskatya Jaisatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shikadasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sutta Uvacha Yada Parikshit Kuru Jangale Vasat Kalim Pravishtam Nita Chakravartite Nishamya Vartam Anatipriyam Tata Sharasaram Sangyuga Shondya Adade. Sutta Goswami sagte, während Maharaj Parikshit in der Hauptstadt des Kuru-Reiches residierte, drang die ersten Merkmale des Zeitalters des Kali in den Herrschaftsbereich seines Staates ein. Als er davon hörte, erfreute ihn dies überhaupt nicht. So bot sich ihm jedoch eine Möglichkeit zu kämpfen. Er nahm also Bogen und Pfeile auf und machte sich zum Kampf bereit. Maharaj Parikshit war sich selbstverständlich aufgrund seiner Bildung in den Shastras über die bevorstehenden Symptome des Kali-Yugas bewusst. Er wusste, was in der Zukunft an Degradierungen kommen würde. Dennoch begab er sich, als er den Einfluss Kali spürte, sofort auf den Weg, um Kali zu empfangen und zu bekämpfen. Srila Prabhupada macht im Zusammenhang von dieser Tatsache einen interessanten Punkt. Auch ein Devotee weiß natürlich über den Einfluss des Kali-Yugas. Aber er macht sich dennoch auf, dieses Kali-Yuga oder die Eigenschaften des Kalis zu bekämpfen. Srila Prabhupada gibt das Beispiel von der Regenzeit. Jeder weiß in der Regenzeit, dass es höchstwahrscheinlich sehr nass wird. Und dennoch machen Menschen Vorkehrungen, um gegen den Regen beschützt zu sein. Die Dächer werden ausgerüstet, Gräben werden tiefer gegraben, die Betten werden nochmal repariert, dass sie hoch sind und dass man selbst wenn das Haus 30 cm mit Wasser überflutet ist, in Ruhe schlafen kann zumindest. So werden also allerlei Arrangierungen gemacht. Dies bringt uns zu einer interessanten Frage. Wenn man doch die Frage von freiem Willen und Vorherbestimmung. Wir wissen, dass es vorherbestimmt ist, dass im Kali-Yuga einige sehr schlechte Eigenschaften eintreten werden. Aber heißt das, dass wir uns ruhig zurücklehnen? Nein. Prabhupada erklärt in dieser Erläuterung mehrere Male, dass ein Mensch sich auf den Weg machen sollte, die schlechten Eigenschaften zu bekämpfen. Das ist möglich. Einmal wurde Prabhupada die Frage gestellt, wenn doch alles vorherbestimmt ist, weiß denn Krishna, was in der Zukunft mit uns allen geschehen wird? Und er antwortete, indem er sagte, well, ja, jemand, der sich, der den freien Willen dazu ausnutzt, sich Krishna, gegen Krishna zu entscheiden, für ihn steht schon fest, was im materiellen Leben mit ihm geschehen wird. Und für denjenigen, der sich entscheidet, sich Krishna hinzugeben, steht auch fest, was geschehen wird. Er wird ein reiner Gottgeweihter werden. So weiß Krishna die Zukunft von uns allen. Zur gleichen Zeit jedoch haben wir freien Willen. Das heißt, obwohl die Situation mehr oder weniger durch unsere Wünsche und durch unsere Handlungen vorherbestimmt wird, können wir durch unseren freien Willen die Zukunft gestalten. Dieser Körper zum Beispiel, den wir jetzt haben, ist das direkte Ergebnis von Handlungen, die wir und Wünschen, die wir in der Vergangenheit gehabt haben. So wird auch der Körper, den wir zukünftig annehmen, das direkte Ergebnis von Wünschen und Handlungen sein, die wir in der Gegenwart haben. Wir können auch durch den allmähligen Vorgang des Krishna-Bewusstseins von unseren eigenwilligen Wünschen, diese Welt zu genießen, befreit werden und können durch unsere spirituell geläuterten Handlungen dafür sorgen, dass wir den leuchtenden spirituellen Körper in der spirituellen Welt bekommen, im Dienste von Sri Krishna. So, es steht einerseits fest, wenn jemand etwas Bestimmtes tut, was geschehen wird. Aber er hat gleichzeitig die Freiheit, sich zu entscheiden, entweder gegen Krishna oder für Krishna. Das ist ein sehr interessanter Punkt, der sicherlich wert ist, von jedem Einzelnen überlegt und durchdacht zu werden. Ein zweiter Punkt, der hier wichtig ist, ist, dass Parikshit Maharaj sich mit großer Freude in den Kampf gegen Kali Yuga hineinstürzte. Denn es gab ihm eine Möglichkeit, an und für sich Service auszuführen. So tut auch ein Gottgeweihter, wenn er eine Herausforderung sieht in seinem Leben, mit großer Freude dieser Herausforderung begegnen. Es ist nicht so, dass er sich wie soll ich mich ausdrücken, vor dieser Herausforderung zurückscheut. Nein, der Devotee tut alles, was in seinen Kräften steht, um dieser Herausforderung zu begegnen und Krishna-Bewusstsein auch im Kali-Zeitalter zu verbreiten. Denn wer immer das tut, wird Krishna sehr lieb werden. Es gibt keinen leichteren Vorgang, als für die gefallenen Seelen zu denken und sich vorzunehmen, bedingte Seelen vor dem Einfluss Mayas zu retten. Prabhupada hatte hierzu etwas sehr Nices gesagt, was ich euch gerne vorlesen möchte. Ich bin sehr froh zu wissen, dass ihr ernsthaft daran arbeitet, die große Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins an die Menschen aus Deutschland zu verbreiten. Nicht nur die Menschen in Deutschland, nein, auch die Menschen in der ganzen Welt leiden aufgrund eines Mangels an Wissen. Wenn der Sohn leidet, wird der Vater ebenfalls sehr bekümmert. Krishna, der höchste Vater, mag es überhaupt nicht gerne sehen, wie seine Teil und Teilchen in der materiellen Welt leiden. Um die gefallenen Seelen zu befreien, gibt er Unterweisungen. Er schickt seine Repräsentanten und manchmal kommt er sogar selber zum Nutzen aller Lebewesen. Es ist unsere Pflicht, als sein Repräsentant zu überzeugen. Bitte nehmt dieses Wissen an und macht euer Leben erfolgreich. Alle von euch sollte diese Bewegung mit großem und immer zunehmenden Enthusiasmus verbreiten und Krishna wird euch helfen. Unsere Pflicht ist also sehr heavy, sagt Prabhupada. Es ist, besteht darin, Menschen dazu zu bringen, auf die Ebene des Bewusstseins zu kommen. Wenn wir nur eine Seele aus den Krallen Mayas retten können, dann ist solch eine Handlung millionenmal besser als irgendwelche wohltätigen Handlungen, altruistischen Handlungen, philanthropischen Handlungen oder fruchtbringenden Handlungen. So, wir können uns entscheiden, ob wir in dieser transzendentalen, revolutionären Bewegung, wo wir die Möglichkeit haben, den Einfluss des Kali-Yugas entgegenzuwirken, enthusiastisch teilnehmen wollen oder ob wir enthusiastisch unser materielles Leben planen möchten. Diese Entscheidung können wir machen. Wenn wir uns für die erste Möglichkeit entscheiden, wird ein anderes Ergebnis da sein, als wenn wir uns für das zweite, die zweite Möglichkeit entscheiden. Nun, es ist dazu wichtig, dass wir unsere Intelligenz in den Dienst Krishnas hinein tun. Im vorangegangenen Vers wurde gesagt, Mandasya manda pragyasya vayo manda yushas chavai nidraya kriyate naktam divacha vyatakami. Träge Menschen mit armseliger Intelligenz und einer kurzen Lebensdauer verbringen die Nacht mit Schlafen und den Tag mit nutzlosen Tätigkeiten. Dieser Shloka beschreibt die armseligen materialistischen Menschen, deren Intelligenz nicht ausreicht, zu verstehen, dass es wichtig ist, den Pfad der Selbstverwirklichung zu gehen. Im Srimad Bhagavatam werden die verschiedenen Funktionen der Intelligenz angegeben, die weit denken soll und weit denken kann. Und zwar für diejenigen, die es nochmal nachlesen möchten, im dritten Kanto, Kapitel 26, Vers 30. Es heißt dort, Sankshayota vipariyaso nishchayasmritya evacha svapa it yuchate buddher lakshanam vritti ta pritak. Zweifel, Missverständnis, richtiges Verständnis, Gedächtnis und Schlaf, wie sie von ihren verschiedenen Funktionen bestimmt werden, gelten als die hervorstechenden Merkmale der Intelligenz. Nun, die Intelligenz kann mit diesen fünf Tätigkeiten auf verschiedenen Ebenen handeln, auf der körperlichen, aber auch auf der spirituellen Ebene. Ich möchte hier in diesem Kreis, wo die Votis zuhören, sagen, wie die Intelligenz handeln kann und uns helfen kann, im Krishna-Bewusstsein Fortschritte zu machen. Der erste Punkt ist Sankshayaha, Zweifel. Wir müssen fragen, sind wir der Körper oder sind wir spirituelle Seele? Das ist dieser Zweifel muss angemeldet werden. Das ist eine Funktion, wozu die Intelligenz eingesetzt werden muss. Ist euch mal aufgefallen, wie oft Prabhupada in Erläuterungen und in anderen Situationen immer wieder diesen Punkt macht, wir sind nicht der Körper. Das kommt ja sehr oft vor in den Büchern. Mit diesem Punkt, Prabhupada will uns eigentlich dazu bringen, mit unserer Intelligenz zu verstehen, dass wir verschieden sind vom materiellen Körper und vom materiellen Geist. Nun, ich weiß, dass viele Devotees wenn Sie das hören, so ist es mir auch, geht es auch mir leider, also manchmal auch noch. Wir denken, oh, das haben wir doch jetzt tausendmal gehört. Ja, ja, wir sind nicht der Körper. Aber das ist ein, das ist, muss verstanden werden von uns mit unserer Intelligenz. Bhaktivinoda Thakur erläutert ein wenig, was das, dieser Punkt für einen Gottgeweihten heißt. Ich bin nicht der Körper. Es heißt Folgendes. Dieser Körper, den ich jetzt habe, mit seinen verschiedenen Fähigkeiten und Nachteilen, ist ein Produkt meines Karmas, meiner vorangegangenen Aktivitäten. Zum Beispiel, wenn man einen Körper hat, der sehr lustvolle Neigungen hat, muss man verstehen, dass man im vergangenen Leben sehr viel versucht hat, Sinnbefriedigung auszuführen, aber diese Wünsche noch immer nicht zufriedenstellen konnte, weshalb wir jetzt auf neue einen Körper gekriegt haben, wo wir nochmal versuchen können, lustvollen Neigungen nachzugehen und wo wir nochmal ordentlich und grundlegend enttäuscht werden. So kann ein Mensch zum Beispiel verstehen, indem er seinen Körper jetzt studiert, ein bisschen Psychobiologie betreibt, nicht? Kann er verstehen, dass er diesen Körper gekriegt hat aufgrund von verschiedenen Neigungen und dass es jetzt daran liegt, diese Neigung zu überwinden. Wenn wir zum Beispiel uns nicht konzentrieren können, können wir verstehen, wenn das unsere Neigung ist, dass wir schon in einem vorangegangenen Leben diese Neigung, diese Schwächen gehabt haben, die sich wiederholen, Leben für Leben. Es gibt in der Vishnu Samhita eine genaue Analyse, wie ein Mensch verstehen kann, dass er nicht, wie er den Körper durch Karma gekriegt hat. Das heißt zum Beispiel, jemand, der schlechten Mundgeruch hat, also das kann ich noch erinnern, er hat übel über andere gesprochen. Nicht so. Oder wer kurze Beine hat, hat gestohlen. Das kann ich auch noch erinnern. Setanachandra zum Beispiel. Sorry, ich soll keine Namen sagen. Ja. Nicht, so kann man sehen, wenn man mit der Vishnu, mit dem Vergrößerungsglas der Vishnu Sanghita schaut, was wir an vorangegangenen Tätigkeiten getan haben, woraufhin wir jetzt einen bestimmten Körper haben. Die Schriften geben uns also Möglichkeiten zu verstehen, was der Körper ist. Wer zum Beispiel Krampfadern hat, wird auch beschrieben, was die Reaktion, was, worauf das die Reaktion ist. Der hat sehr viel unzulässige Sexualität betrieben im vorangegangenen Leben. Ich war mal sehr interessiert, das herauszufinden und habe ein bisschen einen vedischen Astrologen befragt und ich habe ihm die Daten einer krampfadergeschädigten Persönlichkeit gegeben und er hat dann rausgefunden, dass diese Persönlichkeit im letzten Leben sehr exzessiv materielles Leben praktiziert hat. Möchte ich hier jetzt keine Namen geben, um dafür zu sorgen, dass keiner beschämt ist. befindet. So, das sind Hilfen, die uns in den Schriften gegeben werden, um mit der Intelligenz unseren Körper zu verstehen, als eine karmische Reaktion auf bestimmte, meistens überhaupt nicht erfreuliche Tätigkeiten, die wir getan haben im letzten Leben. Im 11. Kapitel der Bhagavad Gita, im 11. Kanto des Bhagavatams wird ein weiteres Beispiel gegeben, wie man fragen soll, was ist eigentlich mit diesem Körper? Ist der meine wirkliche Identität? Und zwar sagte der Avaduta Brahmana, der Körper ist ein Guru. Nun, wie ihr alle wisst, muss man ein bisschen seine Intelligenz anwenden, um seinen Guru zu verstehen. Wenn man ohne Intelligenz Anweisungen hört von seinem spirituellen Meister, dann gibt es große Katastrophen zum Teil im spirituellen Leben. So, der Körper kann auch der Guru sein. Wenn man mit dem Körper zu tun hat, mit seinem materiellen Körper, ohne intelligent dabei zu sein, oder mit seinem materiellen Geist, wird man nicht wirklich Fortschritte machen können. Aber ein Mensch, das seine Intelligenz einsetzt, wird Zweifel haben. Es ist das Symptom eines arroganten Dummkopfes, niemals Zweifel zu haben über sich selber. Und es ist das Symptom eines durchaus sensiblen, dezenten Denkers, immer Zweifel zu haben. Ist diese Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, oder diesen Weg, den ich jetzt tue, richtig? Ist der Körper, den ich habe, ist es wichtig, dass ich die Wünsche dieses Körpers einhalte, oder die Körper meines Geistes, sagen wir mal, die Wünsche meines Geistes einhalte. Ein intelligenter Mensch wendet sich an seinen spirituellen Meister und fragt, Kinkaromi, was kann ich tun? Denn er möchte nicht den Körper als Guru akzeptieren, um Sinnenbefriedigung zu tun. Und er möchte auch nicht den Geist als Guru akzeptieren, um sich weiter im materiellen Leben zu verstricken. Das ist jedoch nur möglich für jemanden, der seine Intelligenz auf spirituelle Ebene richtet, nämlich Zweifel anmeldet, ist er der Körper oder ist er verschieden vom Körper. Die materielle Intelligenz wird niemals das tun können. Die materielle Intelligenz wird immer nur aktiv werden, in Pläne schmieden für die beste Situation im materiellen Leben. Nicht? Das ist maßgebend für die materialistische Intelligenz. Aber die spirituell gerichtete Intelligenz wird Zweifel an dieser Konzeption anmelden. Eine weitere Funktion von Intelligenz ist Missverständnis. Selbst der Intelligenteste kann manchmal falsch liegen. Das ist etwas, was in der Intelligenz geschieht, Missverständnis. Die dritte Funktion ist richtiges Verständnis. Die vierte Funktion ist Gedächtnis. Und die fünfte ist Svapaha, Schlaf. Die Intelligenz arbeitet auch im Schlafzustand. So, es ist wichtig für jede Funktion in diesem Leben, Intelligenz anzuwenden, im materiellen Bereich wie auch im spirituellen Bereich. Das ist ein weiterer Punkt, über den ich sprechen möchte. Ein letzter Punkt für heute ist es Lebensgestaltung im Krishna-Bewusstsein. Es gibt verschiedene Vergehen, die einem hindern, Fortschritte im spirituellen Leben zu machen. Es gibt 10 Vergehen, die gegen das heilige Namen, Chanten der heiligen Namen gemacht werden können, und wir haben darüber heute Morgen gehört. Es gibt jedoch auch 10 Vergehen, die gegen den heiligen Darm gemacht werden können. Und ich möchte heute kurz diese 10 Vergehen gegenüber den heiligen Darm angeben. Es ist jetzt sehr interessant zu bemerken. Wie ihr wisst, das heilige Darm liegt eigentlich nicht in der materiellen Welt, obwohl es in der materiellen Welt erscheint. Es ist nicht, aber nicht ein materielles Land. In der Gaga Sanghita wird im 6. Kanda darüber berichtet, wie das Universum vernichtet wurde und dann ein großer Weiser durch dieses vernichtete Universum, durch das Wasser der Vernichtung ging. Und plötzlich sah er in diesem Wasser der Vernichtung eine goldene Ausstrahlung. Und als er näher kam, sah er Mathura oder Braj, was nicht beeinflusst wird vom Pralaya, von Vernichtung, das auf einer spirituellen, ewigen Ebene residiert. Es ist also in der materiellen Welt, ohne von der materiellen Welt zu sein. Genau so sagte Prabhupada einmal, dass Orte in dieser Welt, wie zum Beispiel Tempel, eigentlich nicht in Paris oder in Hamburg oder in New York liegen, weil es sind Orte, die auf der spirituellen Ebene existieren. Es ist leicht möglich, eine kleine Verwirklichung davon zu haben, wenn man lange Zeit auf Predigerreise war, vielleicht 2 Wochen oder 3 Wochen, und dann keinerlei Gelegenheit hatte, in einem Tempel zu sein. Wenn man zurückkommt, spürt man, dass die Atmosphäre ganz und gar anders ist. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn man im Tempel lebt, ist es so, dass die Wertschätzung nachlässt und vielfach man die spirituelle Dimension des Tempellebens nicht richtig mehr wahrnehmen kann. Es kommt sogar vor, dass manchmal Streitereien im Tempel entstehen, Politics und dergleichen mehr, und deswegen die einzelnen Tempelinsassen nicht das Gefühl haben, sie sind in der spirituellen Welt, sondern sie sind an einem Ort, der noch schlimmer ist als die materielle Welt. So kann es vorkommen. Das hat man alles beobachtet schon in der Soziologie der ISKCON. So, ich möchte deswegen kurz ein bisschen sprechen über Vergehen, die man machen kann, während man im Holy Dharm, das heißt an dem heiligen Ort, dem Tempel lebt. Das, was wir heute präsentieren möchten, ist, dass auch ein Tempel eine spirituelle Dimension hat, ein Heiliger nicht auf der materiellen Ebene ist, genauso wie ein heiliges Dharm, ein Ort wie Vrindavan oder Mayapur, diese spirituelle Dimension hat, auf der man leben kann. Es heißt zum Beispiel, dass man um einen heiligen Ort Parikrama machen soll. Und es werden dann die Pfahl, die Frucht erwähnt. Wer zum Beispiel in Vrindavan, in Mayapur Parikrama macht, hat mit jedem Schritt die Wirkung, die man erhält, wenn man einen heiligen Ort besucht. Wusstet ihr das? So, im Srila Rupa Goswami erwähnt im Bhakti Rasamrita Sindhu ein Shloka, wo er sagt, dass auch wenn man ein Parikrama, eine Umkreisung von einem Tempel macht, hat man den gleichen Nutzen, als wenn man alle Orte im heiligen Ort im Universum bereist. Ihr könnt also hier sehen, dass die Verehrung des heiligen Dharms und damit die Umkreisung des heiligen Dharms analoge Ergebnisse gibt wie die Umkreisung eines Tempels, in den Krishna verehrt wird. So, anhand dieser beiden Aussagen, einmal aus den Shastras und dann die Aussage von Srila Prabhupada, ist offensichtlich, dass auch ein Tempel ein Holy Dharm ist und dass man genauso wie man in einem Holy Dharm 10 Vergehen vermeiden muss, auch im Tempelleben 10 Vergehen vermeiden muss. Das erste für ein Tempel-Devote, das erste Vergehen gegenüber den Heiligen Dharm ist es, eine Verachtung und ein Disrespekt gegen den Guru zu zeigen, der das Dharm den Schülern offenbart. So, auch für einen Devote im Tempel, der Disrespekt gegen den spirituellen Meister zeigt und einfach nicht seine Unterweisung ausführen will, ist es einfach nicht möglich, die spirituelle Dimension des Tempels zu verstehen. Zweiter, zu glauben, der heilige Dharm ist vorübergehend. Nun mag man fragen, ja, unser Berliner Tempel, Der wird doch sicherlich irgendwann mal abgerissen werden. Der ist doch nicht ewig. Nun, Prabhupada hat interessante Dinge hierzu gesagt. Zum Beispiel hatte er gesagt, selbst wenn jemand in eine Straße kommt, wo Harinam war, angenommen, er kommt eine Woche später auf den Kudamm, wo Jayadev seine beliebten Hare Krishna Melodien gespielt hat. Nicht? Also selbst wenn man da reinkommt, macht man spirituellen Fortschritt. Da muss also eine spirituelle Dimension liegen. Denn sonst ist es nicht zu erklären, wieso jemand Fortschritt macht. Der Tempel existiert, also wir sprechen ja jetzt von diesen spirituellen Definition des Tempels, was sich nicht an den Gemäuer festhält, auf einer spirituellen Ebene. In den Lehren Lord Chaitanyas erwähnt Prabhupada etwas, was uns helfen kann, diese spirituelle Dimension zu verstehen. Und zwar spricht er, ich würde hier sehr gerne sehen, ob Krishna Chaitra Prabhu uns hier eine Zusatzinformation geben kann. Da wird ja erwähnt, dass es verschiedene Vishnu-Formen gibt in verschiedenen Orten der Welt. Da existiert also Vishnu in verschiedenen Teilen der Welt, ja wahrscheinlich auf der spirituellen Ebene. Wo sonst? Auf der Vishuddha-Sattva-Ebene. Weißt du etwas genaueres über diesen Punkt? Wo zum Beispiel hier in Europa Vishnu existiert?
Wo weiß ich nicht. Ja, die Bürgerstaaten sind in unserem Tempel. Verstehen wir, sind von Prabhupada und seinen Vertretern offenbar. Die sind bereits da.
Ach, die waren schon da vorher? Oh, jetzt geht es aber wirklich in die vertraulichen Themen. Also die sind, ich will es mal so, ich verstehe, glaube ich, was du sagst. Der reine Gottgeweihte offenbart die Deities. Also wir können verstehen, die sind Informationen, wo im Nektar der Hingabe steht, es gibt bereits, Vishnu ist bereits gegenwärtig. Krishna ist bereits gegenwärtig, ist natürlich auch überall gegenwärtig, das muss man auch sagen. So, sei dem wie es will, wir wollen hier einfach auf den Punkt aufmerksam machen, dass es eine spirituelle Dimension gibt im Krishna-Bewusstsein, die meistens dem Gedanken gut entflieht. Drittes Vergehen. Gewalt zu verüben gegenüber den Residenten, den Bewohnern des Heiligen Dams oder irgendwelchen Pilgern, die dorthin kommen, oder zu glauben, dass sie gewöhnliche weltliche Menschen sind. Wir können auch von diesem Punkt etwas lernen für unser Tempelleben. Die Devotees sind ganz besondere Persönlichkeiten. Prabhupada sagte einmal, auch wenn ein Devotee wegging, sagte er, es ist sehr schade, dass wir einen Soldaten im Kampf gegenüber Mayas verloren haben. Sehr schade. Wir wissen das auch, dass manchmal, wenn ein ruppiger Umgang unter den Devotees besteht, und unter den Residenten des Tempels, das spirituelle Leben zum Erlegen kommen kann, aufgrund dessen. Viertes Vergehen. Weltliche Aktivitäten auszuführen, während man an dem heiligen Ort lebt. Fünftes Vergehen. Geld zu verdienen und ein Geschäft zu machen durch die Deity-Verehrung und den heiligen Namen. Sechstes Vergehen. Zu glauben, das heilige Dam gehört zu einer weltlichen, zu einem Land in der Welt oder einer Provinz in der Welt. Oder zu glauben, das Dam des Herrn sei einem heiligen Ort ebenbürtig oder verbunden mit Gott oder das Gebiet des Dams zu messen. Also diesen Punkt hatten wir schon erklärt. Wir sollen nicht denken, ein Tempel sei ein weltlicher Ort. dann sinnvolle Handlungen auszuführen, während man im Heiligen Dharam lebt, dann Vrindavan und Navadvip Mayapur als verschieden anzusehen, dann die Shastras zu verunglimpfen, die das Heilige Dharam glorifizieren, und zehntens schließlich glaubenslos zu bleiben und zu meinen, die Herrlichkeit des Heiligen Namens sei lediglich auf der imaginären Ebene vorhanden. So, jeder, der über diese zehn Vergehen gegenüber den Heiligen Damen nachdenkt und mit seiner Intelligenz bemüht ist, sie umzusetzen auf das Residieren an einem heiligen Ort, wird in der Lage sein, große spirituelle Fortschritte zu machen. Ich möchte es noch einmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, zum besseren Verständnis und zum Merken. Verachtung und Disrespekt gegenüber dem Guru zu haben, das wird das Tempelleben gefährden. Gewalt gegenüber den Residenten des Tempels auszumachen und zu glauben, sie seien gewöhnliche Menschen. Weltliche Aktivitäten auszuführen, während man im Tempel lebt. Und zu glauben, der Tempel gehört zu einem weltlichen Platz. Und dann sechstens sinnvolle Aktivitäten auszuführen. Das sind die drei Punkte, die wir heute behandeln möchten. Hare Krishna, Prabhu. Vielen Dank, dass Sie einen übermüdeten, überarbeiteten, demütigen Diener von euch euer geduldiges Ohr geschenkt hat. Ich hoffe, dass ihr mit den angesprochenen Themen etwas anfangen könnt und ein durchaus spirituelles Leben im Tempel führen könnt.
Ja.
Ja. Habt ihr irgendwelche Fragen hierzu?
Du hast Gewalt angesprochen gegen die Residenten. Das betrifft auch sicherlich Gewalt gegen irgendwelche Besucher. Es kommt aber vor, dass die Besucher verrückt sind.
Das kommt oft vor in Berlin. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati diskutiert diesen Punkt bei seinen Erläuterungen zum Amana, frei von Stolz und frei von falschem Prestige sein. Er sagt, er macht aufmerksam auf den Unterschied, wenn man zwischen dem Befolgen der Anweisungen des Gurus und dem Eigendünkel, dem Handeln, was aus Eigendünkel hervorkommt. So, was verrückte Leute im Tempel betrifft, also wo du das speziell ansprichst, ist es so, dass wir diese Leute nicht in den Tempel lassen sollten. Prabhupada sagte, der Tempel ist strikt verboten für Homosexuelle und Verrückte. Ich meine, es kann jetzt sein, dass jemand reinkommt und hat jetzt diese, also wir haben auch den Schlagersänger reingelassen, nicht? Aber das soll nicht gemacht werden im Tempel. Strikt verboten, wenn man erfährt, dass solche Tätigkeiten geschehen, das ist, muss man sagen, also hier müssen wir die Anweisung des spirituellen Meisters befolgen. So, wenn ein verrückter Mensch kommt, die Sache ist, das Verständnis, manche Devotees haben ein sentimentales Gefühl und denken, er macht ja Nutzen. Aber die Sache ist, ein verrückter Mensch kann keinen Nutzen ziehen aus der Gemeinschaft im Tempel. Er wird Vergehen machen. Und so wird das Tempelleben ihm nicht nützen können, auch nicht der Tempelbesuch. Man sollte ihn geduldig mit einem Teller voll Prasadam aus dem Tempel geleiten sollte man einmal machen, aber nicht ständig, denn die Verrückten, Kaugummi und Verrückte haften an einem. Nicht? Das sagt Bhakti Bhushan Swami. Das sind die Unterweisungen von Bhakti Bhushan Maharaj. Ich weiß, hier ist zum Beispiel sind Personen, die eigentlich schon viel länger nicht hier sein sollen. Denn sie machen nur Vergehen. Also nicht im Täter. Ich meine, hier kommt so immer eine Person, die jedes Mal Vergehen macht. Ich habe einmal bei mir eine Vorlesung gehen, da stürzte sich diese Person rein und hat da irgend so einen Gast so angefangen zu knuffen und zu boxen. Nicht? Und immer noch kommt diese Person regelmäßig hin und keiner macht was. Und das finde ich nicht gut. Das ist nicht das Befolgen der Anweisung von Prabhupada in Bezug auf Verrückte.
Chandra Pandit sagt, dass eben Verrückte hängen an einem.
Aber das kommt sogar von Chandra Pandit, ja. Deswegen musst ihr vorsichtig sein, wenn ihr den Verrückten immer Prasadam gibt. Werdet ihr die niemals loswerden? Krankheit und ungebetene Gäste kriegt man raus durch Fasten. Nicht, wenn man krank ist, muss man manchmal fasten. Jetzt nicht Gewalt gegen den Körper, sondern nur so wird es gesund. Berlin, Berlin und so. Zum was? Unbewussten Fortschritt, ja? Agyata Sukriti meinst du? Auch Punker werden plötzlich sehr nice. Ja, Agyata Sukriti. Da gibt es Beispiele aus dem Agyata Sukriti-Bereich. Allein dieses eine Beispiel von Dirga Raj, der hatte 100 schwangere Frauen getötet und mehrere übelste Vergehen gemacht und wurde dann von seinem Minister auf einer Lichtung enthauptet, der selber die Regierung antreten wollte. Nun, dabei fiel er in Tropfen, die ein Brahmana, als er sich den Tilak angerührt hatte, auf den Boden fielen. Nun, als er von den Yamadutas in die Hölle namens Kumbhapaka geworfen wurde, also siedend heißes Öl, verdampfte das Öl und ihm wurde kein Haar gekrümmt. Also nicht verdampft, es wurde angenehm kühl. Und es wurde ihm kein Haar gekrümmt. So, Yamaraj war so verwundert, dass er keine Erklärung dafür hatte. Bis Vyasadev kam und ihm sagte, ja, das ist klar, der ist in Tilok reingefallen. Zwar in etwas ungewöhnlicher Art und Weise und deswegen in Gopi Chandan. Und deswegen kann ihm diese Höllenstrafe nichts antun. Also wenn das nicht ein überzeugendes Beispiel ist. So, das sind viele Berichte in den Shastras drin. Ich zum Beispiel bin auch so ein Glücksfall. Ich habe Halava gekriegt. Und Halava war einfach der Anlass für den zweiten Tempelbesuch. Die Vorlesung konnte ich leider nicht verstehen, weil ich zu abwesend, geistesabwesend war in der Zeit, wo die Vorlesung war, aber der Halava, die Sprache habe ich deutlich verstanden. Da hörte ich den Ruf der Ewigkeit durch den Grießbrei hindurch, also durch die Grießzubereitung. Hare Krishna. Bhakti Petra.
Ja, du sagtest, dass man immer die Freiheit hat, sich für oder gegen Krishna zu entscheiden.
Ja.
Und Srila Prabhupada sagt auch im Srimad Bhagavatam, dass jemand, der nicht hundertprozentig gereinigt ist von seinen sinnvollen Reaktionen, kann sich Krishna nicht hundertprozentig hingeben.
Du meinst in dem Vers Yesham Tvantagata Papam Jnanam Punya. Nur diejenigen, die frei sind von von der Dualität, der Täuschung. Gata, von vorangegangenen sinnvollen Tätigkeiten. Die können sich dem hingebungsvollen Dienst zuwenden. Du hast sicherlich recht, dass Sukriti nötig ist für den Eingang, also ein Kapital sozusagen an spiritueller Kraft, für den Eintritt im hingebungsvollen Dienst. Prabhupada hat einmal gesagt auf eine Frage, wieso wir denn, die wir keinerlei Voraussetzungen hatten, nicht frei von der Dualität der Täuschung und nicht frei von vorangegangenen sinnvollen Tätigkeiten. Wurde gefragt, wieso wir dann Einlass fanden in den hingebungsvollen Dienst. Und Prabhupada sagte, ich habe euer Sukriti geschaffen. Und wir verstehen, dass wir durch den Kontakt mit den Devotees, insbesondere Srila Prabhupada, dazu gekommen sind, Sukriti, also ein Verdienst, sagen wir in Deutsch dazu, ein spirituelles Verdienst bekommen zu haben. Aus Müdigkeit kann ich nur ein Beispiel wieder aus meinem eigenen Leben geben. Als ich 13 Jahre alt war oder so, hatte ich meine Mutter in Karstadt in Hamburg verloren. Wir waren einkaufen und ich bin zum Eingang gegangen, um zu sehen, um dort auf die Mutti zu warten. Nicht? Weil wir waren auf einem Einkaufsbummel durch Hamburg. Dann sah ich die Devotees da. Die standen vor Karstadt. Es war so arrangiert worden. Und haben gechantet. Tamal Krishna Maharaj war dabei. Und ich war natürlich sofort hochinteressiert und bin hingegangen und habe gefragt, was macht ihr denn? Darf ich das wissen? Ja, wir verherrlichen Gott, sagte der Devotee. Und wie eine Sonne, das empfinde ich immer noch so, der musste runterbücken, weil ich so klein gewachsen, also ich war da noch nicht erwachsen, kam so runter, sagte, wir verehren Gott. Und ich weiß noch immer, wenn immer ich einschlief, habe ich dieses Gesicht gesehen, wie ein Mond kam das in mein finsteres, matteres Leben herein und sagte, wir verehren Gott. Und da dachte ich, auch gut. hat mich tief beeindruckt. Das war also, da wurde Sukriti geschaffen, ein Verdienst geschaffen durch den Kontakt mit den heiligen Namen und den Vaishnavas. So, auch wo wärst du ohne den Devotees? Vielleicht in einem Chemielabor in Chemnitz, nicht? Zum Beispiel. Da wurde dir also uns wurde eine große Barmherzigkeit gegeben und so haben wir Fortschritte gemacht. Das wurde geschaffen für uns. Aber selber haben wir nicht viel dazu beigetragen. Das ist die Barmherzigkeit von Lord Chaitanya letztendlich, der durch seine verschiedenen Agenten wirkt. Anita?
Das ist der Punkt, wie kennt man jetzt richtig, wenn man sich selbst gut hört, und wenn man auch außen verständlich
ist. Im Chaitanya Charitamrita sagt Srila Prabhupada, dass jede Silbe deutlich ausgesprochen werden sollte und dazu die Ober- und Unterlippe benutzt werden soll zum Artikulieren. So, der Devotee mag sagen, ich chante super, selbst wenn du eine Verzerrung des heiligen Namens hörst. Aber das ist nicht zulässig. Ich kann nicht richtig hören, wenn er nicht richtig ausspricht. Manchmal, wenn ein Devotee Schwierigkeiten hat, das so zu verstehen, weil er so gerne richtig chanten würde und deswegen das so hereininterpretiert in sein Geschnacker, dann musst du gütigerweise einen Tonbandrekorder neben ihn hinstellen, während er unbeobachtet ist, und musst du sagen, guck mal, ich habe dir was zur Erleuchtung aufgenommen, hörst dir mal an. Und dann
Das hilft zum Teil. Freundlich aber und gütig. Die Devotees wollen ja nur das Beste. Nicht hehehe und also, sondern in aufbauender Art und Weise. Ja. Wie bitte? Ja, Srila Prabhupada sagte einmal, dass man seine Runden, glaube ich, in 1,5 Stunden bis 2 Stunden beendet haben sollte, oder? Hatte ich mal gehört. Ja, das Runden, das ist ein interessantes Thema. Ich meine, man könnte das durchaus vertiefen. Ich habe auch so zwischen 5 und 7 Minuten gehört. Wenn man das so ausrechnet, dann ist das so. Aber um Gottes Willen nicht auf die Uhr schauen und so. Weil man sollte manchmal auf die Uhr schauen, habe ich festgestellt. Denn manchmal hat man ein Gleitschenden. Das heißt, die Runden, die Perlen gleiten einem durch die Hand, so wie beim Musulmanen, nicht? Und man beendet nicht bei jeder Perle einen vollständigen Mantra. Also wenn man dann merkt, ich habe schon wieder in 3 Minuten eine Runde gechantet, dann muss man da wahrscheinlich eine Reform einlegen. Hauptsächlich sollte man die Runden hören. Das ist die Hauptunterweisung. Oh ja, bitte, Entschuldigung. Ja.
Ist aber, dass es eigentlich doch so weit verbreitet ist, dass man gemuschelt ist in schnellen Zeit, dann gehe ich zum nächsten Punkt über. Also,
ja.
Wenn man die Devotees beobachtet, also
das ist eines der Ursachen, warum unsere Bewegung nicht so fortgeschritten ist, wie sie eigentlich sollte. Muss verändert werden. Aber wie? Weil zunächst einmal muss man es wollen. Einem muss es einfach klar werden, dass man da etwas verändern muss. Wir hatten in Vrindavan in einem der Kartik ein Harinam Chintamini Seminar. Das wurde von Tamal Krishna Maharaj gegeben. Es war im Nektar der Unterweisung, Nektar der Hingabe, war das eingebaut. Und das war so, das hat einen so inspiriert, das einfach das Chanten der heiligen Namen aufzunehmen. Es hilft einem sehr, wenn man entsprechende Lektüre ab und an darüber liest, über die Wichtigkeit. Shubhananda Prabhu hat zum Beispiel The Glories of the Holy Name geschrieben, eine Zusammenfassung aus Prabhupads Büchern. Das hilft einem immer wieder aufs Neue, sich neu zu fixieren. Ich glaube, wir haben es auch in der Berliner Bibliothek, oder, Bhakti Devi? Nicht sicher, aber das könnte man anschaffen. Dann möchte ich hier einen dezenten Werbeblock einbringen. Es gibt in Deutsch den Nektar Ozean des Heiligen Namens. Das ist eigentlich nur eine Zusammenfassung aus diesem Seminar über das Harinam Chintamani. Da sind viele Aussagen drin, direkt zitiert, die einen sehr inspirieren können. Und ich kann man gewissen Abständen lesen. Und so weiter und so fort. Aber richtig chanten wird man erst dann, wenn man realisiert und aufweckt, ich bin noch immer so getrennt von Krishna. Dann wird man anfangen, richtig zu chanten. Wie ein Kind, was sich nach der Mutter sehnt. Und dann hat dieses Chanten erst die richtige Dimension, die wir wollen. So hat Prabhupada das Chanten bezeichnet. Wie soll man chanten? Wie das hilflose Weinen eines Kindes nach der Mutter. Wenn wir so chanten können, ist alles einfach. Und wir werden uns natürlich nur nach Krishna sehen, wenn wir Krishna ein bisschen mehr kennen. Wenn wir wissen, oh, wir brauchen einfach Krishna, wir können nicht ohne ihn auskommen, es ist nicht möglich. Das Leben ist eine unerträgliche Hölle, ein Giftsee. Muss man verwirklichen. Gut, ich glaube, wir sind hier an ein, also das materielle Leben. Das spirituelle Leben ist ein Nektar-Ozean, deswegen heißt es der Nektar-Ozean des Heiligen Namens. Gut, hier möchten wir jetzt enden. Hare Krishna.